12. April die Regierung gewählt, die den einzigen Auftrag hatte, macht euch so schnell wie möglich überflüssig. Führt dieses Land in die deutsche Einheit und damit macht ihr euch selber überflüssig. Das ist gar nicht so einfach, an seiner eigenen Abschaffung zu arbeiten. Jeder normale Politiker versucht ja schon am nächsten Tag nach der Wahl die Dinge zu ordnen, dass er wiedergewählt wird. Wir wollten ja nicht wiedergewählt werden. Das war eine ganz eigenartige Situation. Ich habe auch in der ersten Sitzung am 12. April um 14 Uhr, weiß ich, gesagt, meine Damen und Herren, wir müssen uns überflüssig machen. Aber wir haben bestimmte Dinge zu leisten bis dahin, bis wir uns überflüssig machen können. Und die Dinge will ich nochmal nennen, aber dazu muss man eins wissen. 1952 hatte die SED beschlossen, in der DDR den Sozialismus zu errichten und hatte dazu bestimmte Dinge zerschlagen, die eigentlich in die Tradition der deutschen Geschichte gehörten. Das war einmal die kommunale Selbstverwaltung, die auf die steinhardenbergschen Reformen von 1807, 1808 zurückging. Es war die Länder, die wurden zerschlagen und 15 Bezirke daraus gemacht und damit also auch die Selbstverwaltung der Länder. Diese Verfassung, die Länder vorsah von 1949, ist erst 1968 abgelöst worden. Bis dahin haben wir mit den 15 Bezirken in einem gesetzlosen Zustand gelebt. Die Bezirke waren in keiner Verfassung vorgesehen. Und es war die Forderung auch im Herbst gewesen, ganz eifrig, die Sachsen, die sofort wieder ihre Bezirke loswerden wollten, Dresden, Chemnitz und Leipzig. Ja. Und wir haben also nachher immer drei Länder, drei Bezirke zusammen zu einem Land gemacht und ein paar Korrekturen vorgenommen. Gut, also wir haben gesagt, wir müssen fünf Dinge tun. Wir müssen erstens die kommunale Selbstverwaltung wieder einführen, was wir dann getan haben, mit Wahlen am 6. Mai 1990. Und da haben wir tausende Leute in kommunale Verantwortung gebracht. Aber die Kommunalverfassung, die für sie gelten sollte, die haben wir erst am 17. Mai beschlossen. Also wir haben die Wahl in einen rechtsfreien Raum hinein gemacht. Und ich habe damals gesagt, bis die sich konstituiert haben, haben wir auch eine Kommunalverfassung. Und die Kommunalverfassung hat im Wesentlichen auch bis zum Ende der DDR gehalten. Nur die Sachsen hatten sehr schnell eine eigene Gemeindeordnung gegeben. Die anderen waren bei der Verfassung geblieben. Und es sind damals unendlich viele Leute in die kommunale Verantwortung gekommen und hatten auch Angst davor. Und dann gab es einen bayerischen Ministerpräsidenten, Streibel, der sie den Laienspielerschar nannte. Ich habe ihm später mal gesagt, lieber Laienspieler, als er wurde ihm ja was vorgeworfen. Wollen wir nicht breit treten, aber immerhin war es für diese Leute eine große Erfahrung, nun selber in ihrem Ort und im Dorf zu entscheiden, ob erst die Schule repariert wird oder erst der Sportplatz und was so anstand. Und ich bedauere es, dass der Schwung, der darin war, verloren gegangen ist, auch hier in Brandenburg. Wir haben viele Gemeinden in Brandenburg, die gar keine Gemeinderäte mehr haben, weil sich keine Leute mehr finden, die sich bereit finden, wählen zu lassen. Ich habe also ein Grundstück in Küsnitz-Hausener Gegend, da haben wir keinen Bürgermeister mehr. Also es gibt einen Amtsdirektor, aber auch nichts weiter. So. Das Zweite war die Wiedereinführung der Länder. Ich habe schon gesprochen, es ging darum, die Menschen wieder an ihre landsmannschaftliche, aber auch in ihre historische Identität wieder heranzuführen. Und waren dann in, also Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen, Freistaat Sachsen zur besseren Unterscheidung, so als ob man die Sachsen nicht auch an der Sprache erkennen könnte, nicht, Herr Obst, das gelingt einem ja doch. Ich glaube, es war richtig. Wir haben ein paar Korrekturen vornehmen müssen. Wir hatten einen sehr tüchtigen Minister, Herrn Preis, der diese Sachen mit großer Akribie machte und sich viel Schimpfe eingefangen hat, ob das so richtig würde. Aber es war ja insofern wichtig, weil wir beschlossen hatten, die Einheit Deutschlands auf dem Weg des Artikel 23 herzustellen. Das heißt, wir mussten dafür sorgen, dass die österreichischen Länder ihre Rechte im Bundesrat wahrnehmen können. Und dazu müssen wir Ländervertretung haben. Und ich wäre nicht gegangen, ohne dass dies war. Wir haben das bei anderen Dingen bemerkt, das wird sich vielleicht Professor Mayer erinnern. Also um die Anerkennung von Berufs- und Ausbildungsabschlüssen ging, hieß es, das macht die Kultusministerkonferenz der Länder. Wir hatten aber noch gar keine Länder und schon anscheinend Mitglieder in der Kultusministerkonferenz. Und ich weiß, dass ich damals zu ihm gesagt habe, Sie fahren ja zur Kultusministerkonferenz der Westländer und wir kommen hier nicht nach Hause ohne eine Lösung für die Anerkennung der Berufs- und Ausbildungsabschlüsse der Ostdeutschen. Wir können den Menschen ja nicht ihre Biografie wegnehmen. Gut, also... Dann kam Währungs- und Wirtschafts- und Sozialunion. Kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr, skandalierten die Leute. Und sie wollten unbedingt die D-Mark haben. Wir haben in dem Wahlkampf versprochen, wir versprechen euch, ihr könnt Weihnachten eure Geschenke in D-Mark bezahlen. Und da sagte die SPD, nee, wir sorgen dafür, dass ihr im Sommer mit der D-Mark in Urlaub fahren könnt. Also das war eine ganz wichtige Frage, wann geht das? Wir beide haben eine schöne Erinnerung, Herr Dr. Obst und ich. Am 1. Juli sollte die Währungsunion steigen und ich sollte in Baumschulenweg in Berlin vor Fernsehkameras Geld umtauschen. Und ich hatte an dem Tag einen neuen Anzug angezogen und das Portemonnaie vergessen. Ich hatte nicht einen einzigen Pfennig Geld. Er musste mir also 100 Mark der DDR borgen und war sehr skeptisch. Ich sage, Sie kriegen ja von mir veredelt in 2 Stunden wieder, dann sind Sie nämlich D-Mark. Und das war, glaube ich, Ihre erste D-Mark, die Sie auf diese Weise bekommen haben. Also nicht Helmut Kohl, sondern ich habe Ihnen die erste D-Mark gegeben. Es war ganz merkwürdig. Schlesinger, der Vizepräsident der Bundesbank, erzählte mir, sie hätten sich gewundert, sie hätten das Geld doch genauso gestückelt in die DDR transferiert und jetzt hätten 20 Markscheine gefehlt und viel 150 Markscheine. Ich sage, das müssen wir ins Verhältnis zu dem Einkommen der Leute sehen und wenn die abends in die Gaststätte gehen und eine Molle trinken wollen, vielleicht noch ein Korn dazu, eine Bulette, dann darf das Ganze maximal 20 Mark kosten, aber keine 50 Mark. Also war nicht passend für die wirtschaftliche, soziale Union, die die Leute hatten. Diese Währungsunion war eine Riesenherausforderung für die ostdeutsche Wirtschaft. Die wurde über Nacht an eine der härtesten Währungen der Welt angekoppelt und das ist manchmal auch nicht so sehr gut bekommen. Und außerdem waren wir plötzlich auch mit dieser Währung EG-Mitglied oder EU-Mitglied und mussten unsere Produkte mussten sich bewähren am Markt im Westen. Und ich entsinne mich, dass mich der ungarische Ministerpräsident Antaler anrief und sagte, warum kaufen deine Kommunen nicht mehr unseren Bus, den Icarus? Ich sage, ja, weil der schlechter ist, als den sie für weniger Geld in Nürnberg oder in Stuttgart kriegen bei BMW. Aber warum kauft ihr unseren Trabi nicht mehr? Also es war also eine wirklich schwierige Situation, die wir auch noch Jahre zu spüren hatten, mit hohen Arbeitslosenzahlen und so weiter und so fort. Nächster Schritt nach der Währungsunion war Einigungsvertrag. Die Rechtsordnung der beiden Länder hatte sich in den 45 Jahren völlig auseinandergelebt. Wir hatten ein eigenes Strafgesetzbuch, eigenes Familiengesetzbuch, eigenes Zivilgesetzbuch. Nicht jedes war schlechter als das BGB. ZGB war jedenfalls lesbarer als das BGB, aber sei es drum. Und dieser Einigungsvertrag